Herzlich willkommen zur 11. Sonderfolge des Sneakpods. Wir werden heute mal nicht über Filme sprechen, sondern stattdessen über den Sentinel-to-Go-Event, bei dem der Sentinel-Satellit ins All geschossen worden ist. Und beinahe wäre Stefan Giesbert mit ins All geschossen worden, aber zum Glück ist er hier, um darüber zu reden. Hallo.
Naja, der Start war ja dann doch etwas sehr weit weg. Hallo, Robert Krüger.
Ja,
Die
aber
haben
du
ja was
warst sozusagen dabei.
Ich war in Darmstadt oder ich durfte in Darmstadt im Kontroll, also in der bei der ESOC, bei dem ESOC, das ESOC hatten wir vorhin schon direkt vor Ort dabei sein und quasi mit allen mitfiebern, während dieser Start durchgeführt wurde.
Aber die Rakete ist nicht in Darmstadt in die Höhe geschossen. Die
Das wäre zu cool, oder? Nee.
das hätte man wahrscheinlich auch gemerkt hier.
Boah,
Wenn da
vermutlich ja.
plötzlich so im Nachthimmel so, so ein Ding. Nee, also gut, die starten von woanders, die starten irgendwie aus Südamerika, ne? Aus
Ja, Französisch-Guayana, das ist an der Nordküste von Südamerika. 500 Kilometer nördlich vom Äquator. Und das ist halt echt super, weil die gibt dann nochmal richtig. Also der Äquator gibt dann. Die Äquatornähe gibt halt nochmal richtig Schwung. Ist einer der besten Startplätze, die es gibt. Auf der
Und
Erde.
magst du uns kurz zusammenfassen, was also was das Ding ist und also
Also es
erzähl
geht
mal
darum,
so grob.
der Sentinel-2B, das ist der zweite Satellit aus der Sentinel-2-Serie. Das ist ein Erdbeobachtungssatellit, mit dem auf 12 Frequenzbändern Fotos gemacht werden können. Und jetzt, also wenn der Sentinel-2B dann richtig, der wird auf 180 Grad auf der anderen Seite von 2A fliegen und dann schaffen die beiden Satelliten es innerhalb von 5 Tagen jeden Punkt der Erde, außer die Pole, zu fotografieren einmal mit ihren entsprechenden Frequenzbändern und da kann man zum Beispiel sehen, wie viel, also wie grün Pflanzen sind und daraus lässt sich Rückschlüsse ziehen, wie der Chlorophyllgehalt ist. Du kannst dir Sättigung am Meer, an der Küste angucken. Es werden aber auch Wolken beobachtet und so. Ich habe mir mal solche Bilder runtergeladen. Ohne aufwendige Nachbereitung siehst du da echt nichts. Also, aber es ist, ja, es ist sehr beeindruckend, was die aus 700 irgendwas Kilometern Höhe fotografieren können. Auf.
Ist eine krasse Framerate auch so. Ein Frame pro 5 Tage.
Ja.
So, wenn du dir jetzt überlegst, wie oft du so, was deine Wiederholrate ist, wenn du ein Update kriegst. So.
Ja klar, aber
Krasse
auf der anderen
Framerate.
Seite natürlich kannst du damit deine Region eine Entwicklung sehr gut zeigen.
Ja klar, 5 Tage ist ja schon ziemlich gut. Also,
Das ist echt super.
ist schon verdammt gut. Also, ich
Also es war
meine.
vorher kaum möglich.
Ja. Ja, cool. Und das heißt, ihr wurdet jetzt als Social Media
Genau, die haben einen Aufruf gemacht vorhin. Paar Wochen über deren Newsletter und auf deren Webseite. Und da habe ich gedacht, ach oh Mensch, du machst so einen Podcast, das ist ja Social Media. Bewirbst du dich mal und hatte das große Glück genommen zu werden. Es waren über 250 Bewerbungen, 100 Leute sind dann genommen worden am Ende. Und dann bin ich da hingefahren und wir sind ein bisschen rumgeführt worden. Ich erzähle das alles gleich noch en Detail. Und dann durften wir halt nachts den Start angucken, wo auch dann einiges an ESA-Mitarbeitern natürlich mit dabei waren. Es war ein Astronaut, der Thomas Reiter war auch vor Ort. Es waren ganz viele Menschen dabei, die die Daten von den Sentinel-Missionen in ihrer täglichen Arbeit verwenden, um dort zum Beispiel Sachen zu dokumentieren, um Forschung zu machen, aber die auch kommerziell weiter zu verwenden. Die Daten stehen ja für jeden zur Verfügung und du kannst sie auch kommerziell weiter oder darfst sie auch kommerziell weiter verwenden. Und
die
ja, da.
sogenannten Stakeholder,
Genau.
die das Stake halten müssen.
Steak gab's keine, ja.
Schade eigentlich. Das heißt also von diesen Social Media, also so Leuten wie du jetzt mal unabhängig von denen, die die Daten benutzen, 100 Leute hast du gesagt?
Genau, 100 Social Media Leute. Wir haben auch viel früher angefangen als die anderen. Also wir sind alle so um 2 Uhr mittags angekommen. Schon.
Und waren die alle aus Deutschland oder?
Nee, die waren aus, ich glaube, 35 oder 40 Nationen.
Boah,
Also
okay.
es war Amerikaner da, Kanadier, einer aus Brasilien, mit dem ich kurz gesprochen habe, einer aus Venezuela, die im Moment in Wien lebt, Spanier, Italiener, Briten, jemand aus Bangladesch, der aber jetzt seit 11 Jahren in Frankfurt lebt und auch echt gut Deutsch sprach. ein oder zwei Leute aus Indien, eine kam aus Sydney angeflogen und die sind halt alle auf eigene Kosten angereist. Also es war nicht so, dass die ESA uns da eingeladen hat und Unterkunft und gedönt, sondern so, ihr dürft hier rein und ihr kriegt auch Abendessen bezahlt, aber Getränke fürs Abendessen müsst ihr euch selber kaufen und ja, so.
Das sind also echte Hardcore-Space-Nerds und dass du es jetzt nur um die Ecke hattest, quasi mit der S-Bahn rüberfahren, das war jetzt glückliche Fügung.
Ja, also
cool.
Die wissen so viel mehr über Space und Weltraum und Weltraumfahrt als ich. Also es waren welche dabei. Die haben vorhin so eine Facebook-Gruppe aufgemacht, wo man sich eben schon mal so ein bisschen vernetzen konnte. Da guckst du die Leute auch an. Da gibt es halt Leute, die als Profilfoto sich selber in Baikonur haben. Die halt nach Baikonur gefahren sind, um da einen Sojus-Start zu gucken. Und so. Also. Oder wie heißt die Trägerrakete von der Sojus? Weißt du auch? Na, egal.
Du erwischst mich kalt.
Ja, und ich habe halt den ganzen Tag oder auch die Nacht dann genutzt, um auf dem Sneakpot Twitter-Account mal ein bisschen Dampf zu machen. Das heißt, ich habe nicht meinen eigenen Account verwendet, sondern den Sneakpot-Account. Und ich glaube, so viel Alarm war schon lange nicht mehr dort, oder?
Das stimmt, ja. Ich habe auch den Abend dann hier so, weil ich habe den Sneakpot-Account ja auch bei mir auf dem Handy und dann macht er das immer pling, pling, pling. Und ich denke, was ist denn hier los? Und dann,
ach so, was ist denn das?
Stefan ist unterwegs.
Vor allen Dingen, du kriegst auch die ganzen, irgendjemand hat was geliked und dann läuft es noch in Slack rein und überall.
Genau. Da kommt's, klingelt's doppelt und dreifach.
Ja.
Ich habe das gerade nochmal nachgeguckt. Es gibt eine Soyuz-Rakete, ja.
Okay, gut.
Ah, das war eine Interkontinentalrakete. Keine Ahnung, also auf die Schnelle kriege ich das jetzt nicht raus.
Das, ich glaube, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls die Begeisterung der Menschen vor Ort. Das, du hast es halt gemerkt, das waren, wenn jemand von der ESA gesprochen hat, dann war halt Stille, weil alle hören wollten, was diese Menschen, die da im Operations arbeiten, die da irgendwie mit diesen Raketen und Satelliten und allem Möglichen arbeiten, die wollen alles hören, wir wollen alles hören, alles wissen. Also, es war echt krass, also super, super interessiert.
Okay, also noch einmal ein kurzer Hinweis an unsere regulären Sneakpot-Hörer. Diese Folge ist eine von diesen Sonderfolgen, die wir außerhalb der Reihe nummerieren. Und heute geht es nicht um Filme, heute geht es auch nicht darum, wo wir trinken waren oder was wir sonst noch im Fernsehen geguckt haben oder worüber wir uns sonst aufregen müssen. Heute geht es nur um Weltraum, nur um die ESA, nur um Sentinel-2Go. Und ja, das könnt ihr euch natürlich gerne anhören. Ansonsten, die nächste reguläre Folge gibt es in Kürze.
Ganz genau.
So, weiter.
Trinken tun wir trotzdem.
Trinken tun wir trotzdem. Genau. Das wär auch nicht wir, wenn das nicht so wäre.
Genau. Also das Event ging mittags um 2 Uhr los. Start war um 2.49 Uhr nachts. Das heißt, wir hatten 12, fast 13 Stunden.
Das war ein langer Tag.
Bis quasi der Start losging. Und ja, aber wenn der Start ist, ist es halt auch noch nicht fertig. Dann geht es ja noch weiter. Muss ja erstmal ausgesetzt werden und so weiter. Jedenfalls, ich bin da angekommen. Du wirst so einmal kontrolliert, Rechner aufmachen, Mikrofone, alles vorführen, so. Ja, ein bisschen wie am Flughafen, aber nicht so scharf, dass du irgendwie krasse Sicherheitskontrolle. Sie haben kontrolliert, sehr freundlich, nicht schlimm. Und schon da war Daniel Zucker, der das Ganze auf der ESA-Seite organisiert hat, war vorne mit dabei, hat die Leute begrüßt, hat mit allen so ein bisschen geredet, so, und wo kommst du her? Gute Anreise gehabt, läuft alles. Für mich war es halt leicht, ich habe gesagt, ich habe 35 Kilometer aus Wiesbaden angefahren, aber ich hatte mich dann vorher schon mit jemandem unterhalten, der eben aus Kroatien angereist kam und da total begeistert war, und das freut natürlich auch die ESA-Menschen, wenn eben von überall die Leute herkommen. Dann kommst du da rein und schaust nach oben und da hängt ein Modell von der ISS direkt in diesem Eingangsbereich, wo die Rezeption und so weiter ist. Da bin ich später auch nochmal hochgegangen. Also man hat immer zwischendurch immer auch mal ein bisschen Zeit gehabt und eben diese Module natürlich von außen und in ganz relativ klein sich anzugucken. Ich fand das allein schon so spannend. Also das war super. Dann haben wir wir haben so Badges gekriegt, was irgendwie auch cool ist. So erlaubt für den Bereich und den Bereich und verboten für den Bereich. Also wir durften halt nicht in das Kontrollzentrum. Welchen Zufall. Ist wahrscheinlich besser.
Ärger, ne? Hätten Sie mich mal angesprochen. So lustige Badges hätte ich hier drucken können.
Es war ja nur Papier gedruckt, aber da drin war so eine Chipkarte. Und die hättest du mir drucken müssen.
Ja, du, wenn du mir vorher sagst, was da drin stehen muss. Mhm. Nein, Scherz. Weiter.
Genau. Okay. Da haben wir jeder ein T-Shirt gekriegt in dunkelgrün, wo Sentinel to go und ESA und alles draufsteht, das Wärmshirt und ein Rucksack. Und dann sind wir rein und haben erstmal, kommst du da an in einen Raum, wo, weiß ich nicht, 100 Leute sind, die du alle nicht kennst, aber man redet dann mit allen möglichen Leuten. Also, da habe ich schon ein paar Leute getroffen, die ich im Laufe der Nacht immer wieder getroffen hat. Und man hat sich einfach nur so kurz geupdatet. Also so, und wie ist bei dir? Wie fandst du es? Bist du geflasht oder langweilst dich? Und natürlich hat es niemand gelangweilt. Das war einfach so schön. Und ja, man hat mit vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen und
wie viel Equipment hast du eigentlich mitgeschickt? Ich habe auf manchen Fotos gesehen, die Leute hatten da riesige Rucksäcke und Zeug dabei.
Ich hatte mein MacBook dabei, dann das Aufnahmegerät, mit dem wir jetzt aufnehmen. Also mein Headset, hier dieses Audio-Mini-Mischpult. Und ich hatte das H2 dabei. Aufnahmen habe ich nur im H2 gemacht.
Okay.
Also H2 ist das alte Mikrofon, was wir früher immer verwendet haben für die normalen Sneakpot-Aufnahmen.
Ja, so ein rasierapparatförmiger,
genau.
Audio-Recorder mit ziemlich guten Mikrofonen eigentlich.
Ja, der ist echt gut. Genau.
Gibt es ja mittlerweile bis H6, aber das sind ja unbezahlbar, die Dinge.
Ja.
Gut. Also dann haben die sich alle da versammelt und dann, was war so der erste Event oder was hast du als erstes dann gemacht? Also jetzt ist man da drin und die sind da alle und was passiert denn dann?
Genau, du triffst halt dann unterschiedliche Leute. Ich habe unter anderem andere Podcaster getroffen.
Okay.
Kollegen, also den Kollegen Lars von Auf Distanz und auch das Team vom Countdown Podcast.
Das heißt nicht nur Blogger da am Start?
Nee, es waren Blogger, auch Leute, die glaube ich einfach nur hart ihren Facebook- und Twitter-Account bespielt haben. Und dann gab es halt welche auch, die Video gemacht haben. Da hat jetzt eine schon ein Video gepostet, das hänge ich auch unten in einen Artikel rein, wo sie einfach so ihren Tag so ein bisschen zusammengefasst hat oder sein. Ich weiß gar nicht, wer das war. Und ja.
Bist du da zu sehen oder weißt du noch nicht?
Nee, ich bin nicht zu sehen. Also an einer Stelle.
Ich habe auf den Fotos immer geguckt, ob ich dich irgendwo sehe, aber ich habe dich nirgends. Auch auf den Fotos, die ESA selber gepostet hat.
In dem Flickr-Account von der ESA, da bin ich ein, zwei Mal drin. Und
okay,
der Twitter-Account von, ich glaube von ESA Operations oder von einer von den ESA-Accounts, die haben auch das Gruppenfoto als Hintergrundbild jetzt. Das ist cool, weil wir haben dann später mal noch ein Gruppenbild gemacht und so. Also, das war echt gut.
Und habt ihr erstmal Socializing mit den anderen gemacht. Wie ist denn eigentlich, ich muss jetzt diese Frage stellen, sind es nur Nerds am Start, also nur Männer oder
nee,
wie ist das?
Nee, so überhaupt nicht. Also da sind 40% Frauen, würde ich sagen. Also ein sehr hoher Frauenanteil.
Das ist ja ziemlich gut.
Also es war echt, also weiß nicht, irgendwie so Wissenschaftsthemen sind ja vermeintlich immer mehr so die Männer- und die Nerd-Themen, aber überhaupt nicht. Es war eine gemischte Gruppe, es war sehr locker, gute Dynamik und so. Ja, dann ging's los. Dann sind wir halt nochmal offiziell begrüßt worden von dem Head of Communication und Daniel Zucker hat natürlich noch ein paar Worte gesprochen und dann haben wir eine Tour gemacht durch dieses ganze ESOC-Gelände und sind einfach in 4, 5 Gruppen aufgeteilt worden, so immer so 20 Leute ungefähr. 100
Leute ist ja auch hart für so eine Tour zum Rumführen. Also.
Genau. Aber das merkst du halt hinterher erst, was für Leute diese Touren geleitet haben. Das haben die hinterher erzählt, dass er halt gesagt hat, ja, wir brauchen so 8 Leute, die uns hierbei unterstützen. Und sie hatten da irgendwie 25 Freiwillige.
Cool.
Die haben alle Bock, über ihre Wissenschaft zu reden. Die haben alle Bock zu erzählen, was sie machen. Die haben alle Bock, da Leute rumzuführen. Und in unserer Gruppe, die wurde halt angeführt von einem Operations-Menschen, der jetzt so eine Kryosat-Mission macht und der bei der 2A als Operations-Mensch dabei war. Das heißt, der saß im Kontrollraum. Von dem habe ich auch ein Interview, das kommt später noch hier in der Sendung. Eine andere Gruppe wurde von der Missionschefin geführt. Also von der Sentinel-Missionschefin. Ja, also so, es war nicht nur irgendwie, weißt du, so ein Student, der sich ein paar Kröten verdient, weil er so eine Führung bei der ESOC macht, sondern nee, das waren richtige Leute, die richtig, richtig sich da gut auskennen. Unser erster Stopp, für mich auch eines der Highlights an dem Tag, war der Briefing Room E16. Das war der Raum, der bei mir rot war auf meinem Badge. Das ist der Briefing Raum, von dem du aus durch eine Glasscheibe in den Flight Control Room guckst. Und da hängen dann halt groß die Uhrzeit und hat auch gemeint, so die Uhrzeit, die geht ganz genau. Die wird mit allen möglichen Sonderfunktionen, weil das muss halt alles passen. Das muss halt alles synchronisiert sein. Und da steht dann halt drunter Countdown. Bei uns waren es, glaube ich, 11 Stunden 35. Das heißt, 11,5 Stunden, bevor der Start war, durften wir noch quasi fast in den Kontrollraum rein. Da war noch keiner, weil die Teams halt noch geschlafen haben, die dann nachts den Start betreut haben und dann auch die Übernahme gemacht haben von dem Satelliten. Aber da drin zu sein im Heiligtum, das war so cool. Dann ist da so eine Tür, durch die man eben, also in dieser Glaswand, eine Tür, wo du durchgehen kannst in den Kontrollraum, und da kleben halt Aufkleber von allen Missionen, die da gestartet wurden. Jede Mission klebt da so ein Missionsaufkleber da auf die Tür, um zu zeigen, ey, hier waren wir. Was man auch gesehen hat, wenn man durch die Gänge da gelaufen ist, dass sich die Missionen, also es sind ja unterschiedliche Missionen, also irgendwie Mars Express hat man vielleicht gehört, die waren ja letztes Jahr da, oder die Rosetta, gut, die gibt's jetzt nicht mehr. Die Missionen schreiben sich gegenseitig so viel Glückzettel. Also irgendwie irgendjemand druckt was aus, irgendwelche nerdigen Bilder, Witze, die man gar nicht versteht als Nicht-Weltraum-Mensch. Und dann Unterschriften drauf und hey, good luck for your mission, und so gegenseitig pushen sie sich so. Und er meinte dann auch so, ja, wenn du hier keine, wenn du keine viel Glückzettel kriegst, dann wird es eh nichts. Also das viel Glück, also ohne viel Glückzettel, da brauchst du die Mission gar nicht zu starten. Das ist ganz wichtig für uns. Aber da merkt man eben schon, wie krass der Zusammenhalt ist zwischen diesen Teams, auch wenn sie natürlich gegenseitig frotzeln und Scherze übereinander machen, aber das ist schon eine ganz, ganz enge Gemeinschaft aus 25 Nationen, die ja da arbeiten bei der ESOC. Also das ist echt krass.
Ja, cool. Okay, also dann wart ihr in diesem Heiligtum.
Genau.
Wo ihr, also darf ich mir das so vorstellen, mit so einer Glaswand, oder wie ist das dann?
Genau.
Zum Flight Control Room?
Genau, das ist so ein Glaswand, also einfach diese Glaswand, wahrscheinlich kann man das sogar aufschieben, und vermutlich, wenn dann die ganzen Touris, also wir da durch sind, haben sie das auch aufgeschoben, um da dann halt schneller hin und her gehen zu können. Und dieser Flight Control Room ist halt quasi Arbeitsplatz neben Arbeitsplatz mit drei Monitoren und oben drüber nochmal 5 große Monitore, und wir konnten dann noch von der anderen Seite reingucken in den Raum. An der Rückwand ganz oben war noch so Tafeln angebracht von allen Missionen, die von dort gestartet wurden. Und die fangen halt irgendwie in den 60ern oder 70ern fangen die schon an, die allerersten Missionen, die von diesem Kontrollraum, der natürlich etwas anders aussah. Da hingen auch draußen noch Fotos, wie diese Kontrollräume früher aussahen. Und ja, von dort ging es dann weiter zu den einzelnen Mission Control Rooms. Also zum einen so Earth Explorer Missionen, das sind die beobachten das Magnetfeld der Erde zum Beispiel. Da wurde uns einiges erzählt, da haben wir auch eine schöne Anekdote über so Weltraumschrott-Ausweichmanöver, und dass die immer am Wochenende passieren, dass die diese Warnungen kriegen. Dann so Astronomie-Missionen, die Gaia, ich weiß nicht, ob du von der gehört hast, die ist jetzt auch schon ein bisschen unterwegs. Das sind so Vermessungsmissionen, die so Sterne kartografieren. Also Milliarden von Sternen nehmen die auf, fotografieren die und so. Und dann ging es von da zu den Planetary Missions. Das sind alle Missionen, die außerhalb des Erdorbits gehen. Also zum Beispiel Mars Express. Oh,
Scheiß, der richtig Schlagzeilen macht.
Ja, klar. Mars Express, weiß nicht, hast du letztes Jahr vielleicht mitbekommen?
Das ist der so ein bisschen, wo ein Teil so ein bisschen gecrashed ist, aber Der andere Teil geht noch.
Genau, das war ja eine Mars-Mission und da hatten sie irgendwie noch Nutzlast frei und haben eben einen Lander mitgenommen. Aber ja, der hat, also Fallschirm hat er aufgemacht, aber dann zu früh abgesprengt und ja, dann war halt blöd irgendwann. Und dann gibt es spektakuläre Einschlagsbilder.
Das ist nicht cool, aber also nicht schön für die Leute, die da diese Mission betreuen, aber ja, haben wir wieder was gelernt, ne?
Ja, genau. Was schön war eben, in allen diesen Missionsräumen haben natürlich Menschen gearbeitet und die kamen, als sie dann unsere Gruppe gesehen haben, kamen entweder raus oder haben gesagt, nö, kommt alle rein, hier, wir erklären euch das jetzt. Und dann haben sie sich halt, weiß ich nicht, 20 Minuten Zeit genommen, um uns von ihrer Mission zu erzählen und ihre Begeisterung zu berichten. Also eine Dame hat da eben sehr begeistert darüber erzählt, welche tollen Missionen sie von dort aus direkt steuern können.
So I'll add an extra note that although we've got the three missions in here now, this is also the room where Rosetta was controlled from and this is also the room where Venus Express was controlled from. So at a point in time we had Venus Express, Mars Express and Rosetta all from this room and there was no other room in the world that had three interplanetaries being controlled from.
Das ist halt echt cool. Also du merkst so die Begeisterung, die die haben, die dort arbeiten, dass sie eben, was sie alles kontrollieren. Und ja, das sind halt Leute, die Rosetta kontrolliert haben. Da standen noch die Computer und oben auf den Computern stand Rosetta. Das heißt, das war der Raum, wo die ganzen Daten von Rosetta bearbeitet, verarbeitet und gesteuert wurden.
Und wo sie Philly wieder gefunden haben, ganz kurz vor Ende.
Ja, genau, zum Beispiel sowas. So eine interplanetare Mission ist natürlich halt total schwer, weil bei der Erde, wenn die in so einem Orbit ist und irgendwas ein bisschen schief geht oder so, dann kann er sich immer an der Sonne ausrichten, nach der Erde ausrichten, dann dreht er sich dreimal und dann hast du ihn wieder. Aber so eine Mars-Mission, da hast du halt nur ganz, ganz selten Funkkontakt und die Kameras und so weiter sind auf der gleichen Seite, wo die Sendefunktionen sind, weil das irgendwie besser funktioniert. Das heißt, der sendet zur Erde und empfängt, dann kannst du mit ihm reden und dann musst du ihm halt sagen, okay, dreh dich um, mach das, mach Fotos, flieg dahin, dreh dich wieder zurück und versucht wieder mit uns zu reden. Und da muss die Erde wieder im richtigen Winkel zu dem Planeten stehen und so. Und gerade wenn Mars und Erde eben auf der anderen Seite auf den unterschiedlichen Seiten von der Sonne sind, dann ist halt echt ganz schön weit, da überhaupt noch Signale zu kommen, zu empfangen. Und dann dauert es halt, ja, ich glaube, irgendwie so mit 56K kommen dann die Daten durch. Und das ist halt echt langsam, wenn du da hochauflösende Bilder mit überträgst.
Ach was?
Wir schimpfen ja schon, wenn wir hier unsere Soundfiles nach so einer Aufnahme hin und her schicken müssen.
Ja. Stimmt. Ich habe heute 28 GB Videos runtergeladen. Das hat gedauert.
Ach.
Egal. Ja, das heißt also, ja gut, dass diese interplanetaren Dinger schwieriger sind, hätte ich jetzt so auch gesagt. Aber eigentlich hätte ich erwartet, dass die Gefahr im Erdorbit größer ist, weil da ist ja die Erde in unmittelbarer Nähe und die ist ja eine Bedrohung für deinen Spacecraft. Aber das ist wohl nicht in dieser Zeitskala, die das Ding braucht, um sich wieder auszurichten. Ne?
Ja, also in der Erde hast du halt den ganzen Weltraumschrott, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber auf so einer Mars-Mission, die haben halt, diese ganzen Raumschiffe haben halt so einen Safe-Mode. Wenn irgendwie alles schief geht, dann schaltet das Ding sich ab, startet neu, richtet sich neu aus, orientiert sich, guckt, wo es ist, fährt hin und her, hoch und runter und dann ist es wieder da und dann meldet sich wieder. Aber so super finden die das dort nämlich nicht.
Just to add that whenever we have a safe mode, one, we don't like safe modes. They're called safe, but really we don't like safe modes. But when they occur, it means everything stops. Science stops, we go into panic mode, we burn a whole heap of fuel, and we're all about recovering the spacecraft. This takes time, a whole heap of effort, and we stop doing what we're there to do, which is to do science. So every time we have a safe mode, it's really counterproductive. So this situation couldn't continue.
Ja, also safe mode finden die nicht so cool. Dann sind wir noch ein Stückchen weitergegangen, die haben da überall auch so Modelle von ihren Satelliten stehen, dass man sich die mal angucken kann, die sind natürlich dann 1 zu 100 oder so, gar nicht so viel, aber deutlich kleiner, Aber daran können die dann halt noch ein bisschen was erklären. Da standen wir nämlich, als ich jetzt gerade eben diese Sachen gesagt habe, standen wir auch vor diesen Modellen. Was auf der anderen Seite ist, da haben sie von dieser Cluster 1 Mission, die ziemlich spektakulär in die Luft geflogen ist beim Start, haben sie einen Teil gefunden von ihrem Satelliten. Und dann haben sie immerhin den ins Regal gestellt. Und da steht halt so ein, weiß ich nicht, 1 Meter großes, total verbeultes Stück Metall in diesem Schaufenster drin. Und ja.
Das war doch damals dieser lustige Daten, dieser Softwarefehler, wo sie bei die Ariane 5 gestartet haben und haben irgendwie noch ein Schnipsel Software von der Ariane 4 verwendet, gell? Und dabei ist das Ding.
Kann sein, dass es das war.
Ja, ich habe das gerade mal nachgeschlagen, da war der wohl mit drauf. Da hat die sich dann aufgrund von lustigen Fehlern nach 36,7 Sekunden selbst in die Luft gejagt.
Ja.
Dann regnet halt dein Satellit wieder auf dich runter.
Genau, aber immerhin kannst du Teile wiederfinden und in den Schrank stellen.
Ja, das ist dann schwacher Trost, aber besser als nichts, ne?
Ja, immerhin. Von dort ging es weiter. Da sind wir an diesem Rosetta-Modell vorbeigekommen. Die haben ja bei der Rosetta-Mission, wenn die geübt haben, hatten die hier auf der Erde ein Modell und haben diesem Modell immer die Signale geschickt und gucken, wie das Modell dann entsprechend reagiert und wie sie auf
bestimmte Software. Klingt so, als wüssten die nicht, was sie tun, aber das ist mehr so ein absolutes Sichergehen, dass das Ding auch das Richtige macht. Ne?
Ganz genau. Die wissen sehr genau, was sie tun und sie üben es trotzdem 50 Mal oder 100 Mal. Oder.
Ja.
Das ist krass, wie genau die das dann alles genau wissen und machen und tun. Da sind wir halt an diesem Modell, was jetzt gerade auseinandergenommen wird, vorbeigelaufen. Das war ganz schön riesengroß. Ich hatte irgendwie, ja, kein Gespür, wie groß das
Ding
ist.
Kannst du das mal in eine Relation setzen? Wie viele VW Käfer, wie viele VW Golf?
Oh, so 3, 4 VW Golfs kriegst du ja schon rein.
Okay, krass.
Ja.
Und eher so kompakt oder?
Ja.
Eher so eine luftige Struktur.
Nee, ziemlich kompakt. Also das, was ich jetzt gesehen habe, das war so wie ein Stück Rohr, aber wie halt ein riesengroßes Stück Rohr. Und da waren halt noch so Teile dran und drum und so weiter. Das war halt schon ziemlich entkernt.
Okay.
Ja. Nächster Raum oder nächstes Department war bei der ESTRAC. Die machen die ganzen Schüsseln und begutachten und betreuen und so weiter. Die, also nicht die in der Kantine, sondern die für den Funk zuständig sind. Und also was mir nicht so bewusst war, dass wir halt nicht die ganze Zeit Funkverbindung zu unserem Satelliten haben, sondern die fliegen halt da rum und dann kommen sie mal in der Nähe von so einer Schüssel und dann richtet die sich aus und dann kann man 10 Minuten mit der reden oder eine Viertelstunde und dann fliegt er wieder weg und dann sucht man sich den nächsten. Und da gibt's halt ein ganzes Team bei der ESA, die entsprechend diese Schüsseln betreuen, die Neuentwicklungen machen. Die müssen natürlich auch, weißt du, wenn du so eine 35-Meter-Schüssel hast und da kommt ein Sturm vorbei, da musst du ab einer bestimmten Menge Wind oder Regen oder Gewitter und so, die auch mal in so einen Schutzmodus stellen und so, damit denen nichts passiert. Und ja, jetzt für die Sentinel-2-Mission waren die ersten Tische, also Schüsseln, die sie gesehen haben, sehr, sehr kleine Schüsseln, weil die halt dann einen größeren Bereich abdecken können. Die großen machen einen sehr fokussierten Strahl, also musst du schon ziemlich genau wissen, wo du bist. Und die kleinen, die können halt einen großen Bereich abdecken. Also ich weiß, dass die Station auf den Bermudas, die hat die Rakete im Flug schon gefunden gehabt. Nach, weiß ich nicht, 2 Minuten oder so. Das haben sie dann auch
gesagt. Mal geguckt, in Europa stehen 5 Stück.
In Italien, in Spanien, in Norwegen, in Schweden, oder?
Nee, nicht ganz. Eine in Kiruna, in Schweden. Mhm. Da war ich übrigens schon mal. Also nicht an dieser Station, aber in Kiruna. Eine in Belgien, 2 Stück in Spanien und eine in Portugal.
Da war ich ja nah dran. Genau. Was cool ist, es gibt von der ESA eine App, das wollte man eigentlich gar nicht erzählen, aber das muss ich jetzt kurz erzählen. Die heißt Sentinel irgendwas. Und da kannst du dir so Warnings anstellen und immer wenn ein Sentinel oder ein bestimmter Sentinel, den du magst, über dich hinwegfliegt, dann kriegst du eine Push-Nachricht. So, Achtung, der kommt jetzt gerade. Kannst du natürlich nicht sehen, weil der einfach viel zu klein ist und viel zu weit weg ist. Aber du weißt so, ah, mein Freund der Sentinel ist gerade wieder über mich hinweggeflogen.
Da muss ich jetzt aber noch eine andere App empfehlen, auch wenn das jetzt hier gar nicht hingehört. Es gibt das auch für ISS-Flares. Das sind Reflexionen von den Sonnensegeln der ISS, die man auf der Erde sehen kann.
Cool.
Und die kann man vorausberechnen, aufgrund von Erdstand, Sonnenstand und wo die ISS ist, kannst du berechnen, wann so eine Reflexion quasi so ein ja, wann der Spiegel sozusagen so steht, dass er dich anblitzt, mal ganz kurz, mit Sonnenlicht. Und die kannst du dir auch installieren, die App, müssen wir dann auch mal verlinken. Und dann weißt du halt, okay, heute, jetzt, dann gleich in 10 Minuten muss ich da nach links oben gucken und dann werde ich kurz einmal ein kleines Blitzen sehen und das ist eine Sonnenreflexion auf den Sonnensegeln der ISS.
Das ist echt lustig, was es alles gibt.
Ja, habe ich einen einzigen habe ich schon mal gesehen in meinem Leben.
Okay.
Obwohl ich diese App schon echt lange auf meinem Telefon habe, aber es ist halt oft nicht zu machen, dann in dem Augenblick da zu sein und hochzugucken und dann ist da Wolken oder sonst irgendwas oder ist es halt nicht zu machen.
Ja. Von den Satellitenschüsseln, da mussten wir dann vorher, bevor wir da reingegangen sind, noch ein bisschen im Flur warten, weil irgendwie noch eine andere Gruppe vor uns da war und unser sehr unterhaltsamer britischer Führer hat dann noch so ein paar Scherze gemacht über, dass das auch ein sehr besonderer Flur hier sei und dass auch echt viele Menschen schon da langgelaufen sind, auch tagsüber würden da echt viele Menschen entdeckt. Trockener britischer Humor, total super, cooler Typ.
Ich wollte jetzt einen Witz über den britischen Führer machen, aber das lasse ich jetzt.
Och bitte, also
bitte.
Ja, genau.
So, gut, also nachdem wir bei S-Track fertig waren.
Genau.
Wo ging es weiter?
Danach sind wir in den Raum gegangen, wo die nach Space Debris forschen.
The office, well, Space Debris is our all man-made objects which are around Earth, which is from satellites to rocket bodies. To all the fragments which have been caused by satellites or rocket bodies which are launched.
Das war ein Spanier, der, ich weiß leider seinen Namen nicht, habe ich vergessen, mir aufzuschreiben oder abzufotografieren oder so, der sehr interessant darüber gesprochen hat, was dieser Space Debris, also der Weltraumschrott, alles verursacht und was sie damit daran alles forschen und so weiter.
Da oben ist krass viel mittlerweile, oder? Haben die sich dazu geäußert?
Ja.
So we have about 30,000 objects which are above 10 centimeters. Those objects can be seen from ground.
30,000 über 10 Zentimeter. Und
haben sie gesagt, ab wann das gefährlich ist? Das ist doch schon unter 10 Zentimeter gefährlich, oder? Weil
ja,
die Geschwindigkeiten sind doch absurd da oben.
Ja. Es ist so bei dem, zum Beispiel bei dem Sentinel 1, der hat irgendwie ziemlich Pech gehabt, der ist gestartet, musste dann in der ersten Nacht oder irgendwie nach ganz kurzer Zeit schon die erste Ausweichkurve fliegen, weil ihm irgendwie was in die Quere kam. Und jetzt vor einiger Zeit, der fliegt auf seiner Bahn mit dem, also der hat zwei Segel, also mit einem Segel voran quasi. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, Mensch, der ist überhaupt nicht mehr in der Bahn und der hat 10% von seinem Power verloren. Und dann haben sie, die haben an Bord eine Webcam und haben quasi sich selber dann angeguckt und dann haben sie halt gesehen, dass das Ding getroffen wurde von einem 5 mm großen Stück. Das hat den Satelliten gedreht um, weiß ich nicht wie viel Grad, und hat direkt so eine Sonnenplatte kaputt gemacht. Also so gefährlich ist das.
Ja, aber ich meine, klar.
Der kam halt 90 Grad an.
Überleg dir halt, eine Pistolenkugel hat 9 mm
ja,
und kann entsprechend Schaden anrichten und die ist halt nicht mehr annähernd so schnell wie das, was da oben abgeht.
Ja, die hatten da auch ein Modell stehen von so einem Aluminiumblock, den sie mit einem, ich glaube, 1 Zentimeter großen Stück mit 7 Kilometern pro Sekunde beschossen haben. Und das halt einfach, das war so ein, weiß ich nicht, 10 cm dickes Alu-Stück und es war halt komplett verbeult. Boah, das war sehr beeindruckend.
Ja, ich habe mal bei der Bundeswehr selber ausprobieren dürfen, was es heißt, mit einem normalen Gewehr auf auf einen Motorblock zu schießen oder auf eine LKW-Felge oder sowas.
Mhm.
Und so eine Austrittsgeschwindigkeit von so einem Gewehr sind nur 1000 km/h.
Ja.
Also gerade mal ein Siebtel von dem, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Jetzt kommt es natürlich auch noch auf an, was das Projektil wiegt oder aus was es ist, klar. Aber also die Kräfte müssen da nochmal Potenzen davon sein und das ist halt nicht nett deinem Spacecraft gegenüber.
Nee, überhaupt nicht. Also die haben da auch, gerade bei der ISS haben die ganz, ganz dicke Platten, die haben so Doppelplatten. Das heißt, das durchschlägt die äußere Platte und verteilt sich dann quasi, also wird dann so kleinteiliger und dann hat es halt auch nicht mehr so viel Energie. Das geht dann. Aber sie haben jetzt, letztes Jahr hat er uns dann erzählt, oder vor ein paar Jahren, ein Ausweichmanöver gehabt, da ist ja nicht so, dass sie konkret sagen können, der Satellit trifft den Weltraumschrott, sondern sie sagen, es können es nur mit Wahrscheinlichkeiten sagen. Und sobald sie eine Wahrscheinlichkeit von über 1 zu 10.000 haben, dass sie getroffen werden, weichen die aus. Also,
das ist schon bitter, ja.
Das ist krass.
Weil dann weichst du ja auch dauernd Sachen aus, die du gar nicht, also ich meine 1 zu 10.000, ja.
Ja, klar.
Da würdest du normalerweise im Straßenverkehr wahrscheinlich sagen, da halte ich weiter drauf, das passiert schon nicht.
Ja, das passt schon. So packe ich mal ein.
Ja, so ungefähr.
ja, aber der Ambisat, das ist so ein Satellit, der irgendwie ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Der hat sich neulich mit jemandem fast verhakt. Und da hatten sie die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 40. Und da ist es halt dann schon richtig gefährlich irgendwie, dass sie sich auf 20 Meter rankommen. Aber der ist halt schon 25 Meter lang. Und dann wird es halt ganz schnell ganz doof.
Hm. Ich habe mal irgendwo einen Podcast gehört. Ich vermute, es war Raumzeit. Ich bin mir nicht sicher. Über Weltraumschrott und die Pläne, das den wegzusammeln und so. Aber das ist ja auch alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Sag ich mal vorsichtig.
Ja, wobei sie bei dem Emisat im Speziellen, weil das halt so ein 8-Tonnen-Brocken da oben ist, der echt auf einer ganz blöden Bahn ist, überlegen sie, ob sie eine Mission machen, hochfliegen, den einfangen und mit dem zusammen zur Erde stürzen.
Ja, genau. Und solche ähnlichen Pläne gibt es ja, so, was weiß ich, riesiges Netz aufspannen oder so nach dem Motto. Oder halt ja. Generell an Dinge ranfliegen und die abbremsen und zum Absturz bringen. Und
ja, genau.
Krass, oder? Was wir uns da mittlerweile überlegen müssen aufgrund der...
Ja, und auch so ein Absturz bringen, das ist halt dann, du verlangsamst das Ding und dann dauert es halt nur noch 25 Jahre, bis er abstürzt und nicht mehr 100. Und wenn du den 100, ja, wenn der 100 Kilometer halt weiter draußen ist, ne? Dauert es halt 300 Jahre gleich. Also das ist absurd, wie sich die Zeiten dann verändern.
Ja, auf der anderen Seite, vielleicht ist es ja so, von den 25 Jahren, vielleicht ist er ja nach 5 oder 10 schon aus sozusagen den relevanten Orbiten raus.
Ich glaube, wenn der in dieser 25 Jahre Höhe ist, da ist es dann, da ist halt einfach viel Müll und der stürzt gemeinsam langsam ab und das ist nicht so gefährlich. Ja,
aber es ist halt immer noch Zeug, durch das du durch musst, wenn du starten willst.
Ja, klar. Krass, das ist echt krass.
Auf der anderen Seite, die Erde ist groß, also da ist schon ein bisschen Platz.
Ja, natürlich, aber trotzdem, das ist echt viel. Ja, und vor allem, wenn du dann getroffen wirst, also jetzt dieses Sentinel-Beispiel, was ich eben erzählt habe, du wirst von einem Teil getroffen und hinten sind halt 6 oder 7 Teile rausgeflogen.
Ja, das ist natürlich nochmal ein Problem, gell, das potenziert sich dann.
Das potenziert sich, genau, das ist echt richtig doof. Er sprach da noch kurz, natürlich über den Sentinel-2B-Start. Da haben sie nämlich sich auch ein bisschen vorbereitet.
For Sentinel-2B, which we are going to launch, we have already screened the orbit now, but it's only the predicted official orbit. Of course, we have a big uncertainty on the injection that the launcher provides, tens of kilometers, which means that what we have screened is still not too accurate, so it's a first indication. But we are not going to stop the launch because of this.
Genau. Sie würden den Launch stoppen, hat er gesagt, also den Start, wenn sie Missionen gefährden. Also insbesondere, wenn sie merkten, dass der Satellit der ESA oder der ISS oder bemannten anderen Objekten in den Weg fliegen würde. Dann stoppen sie den Launch aus deren Sicht.
Dieses Piepsen da im Hintergrund war aber kein Alarm, dass gerade irgendwas schief geht, oder?
Nee, da hat irgendjemand fotografiert und seine Kamera auf.
Ich dachte schon. Man weiß ja nie in so einem Kontrollraum, wenn es piepst, Immer erstmal Deckung.
Nee, das war ein Büro mit ein paar Computern drin und irgendwie ein paar coolen Monitoren, die oben an der Wand hängen und die diese Simulationen gezeigt haben, so, okay, das sind alle Teile über 10 cm, das sind alle Teile über 1 Meter, das sind alle Teile über 1 Millimeter und das hat einfach eine riesige Wolke um die Erde drumherum. Das ist echt krass.
Okay, if you have more questions, we will be there afterwards in this meet and whatever.
So. Genau, danach ging es nämlich zum meet and whatever.
Sehr gut. Ich sehe, er war gut vorbereitet.
Er war gut vorbereitet.
Zumindest aber auf den Teil.
Mit ihm habe ich mich nachher noch sehr lange unterhalten. Also mit ihm und seinem Chef und Kollegen und da waren alle München dabei. Über eben dieses Einfangen von dem Ambisat, dass sie eben unterschiedliche Sachen überlegen und versuchen und der trudelt ganz komisch. Die wissen genau, wie er trudelt, aber du musst halt dann nebenher fliegen und selber mittrudeln und den dann ganz, ganz fiese Sachen und ja.
Laser. Ich sag nur Laser.
Nee, du möchtest ihn nicht zerstören. Haben nämlich auch welche gesagt, so, ja, warum springt ihr nicht einfach? So, nein, dann haben wir total viele neue Teile. Das wollen wir nicht. Das ist voll blöd. Ja, stimmt. Ja. Und
das hatte ich auch schon mal in irgendeiner Sendung gehört, dass die naheliegende Idee sau doof ist. Ja. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für also dieses berühmte Szenario, was dann immer in der Bildzeitung gut ankommt, so riesiger Asteroid rast auf die Erde zu und wird uns alle auslöschen und die Dinos vernichten. Wenn du den dann so diese Armageddon-Methode so, wir tun eine Atombombe drauf und sprengen den, ja super, dann haben wir danach 26 Satelliten, die alle einzeln für sich genommen auch noch die Erde auslöschen. Großartige Idee.
Genau. Ja. Und das ist hier halt ähnlich, du würdest halt nur eine Unmenge weiterer Weltraumschrott, dann hast du halt statt 30 100.000 Teile oder so. Das ist halt doof.
Ja, das macht sich super, wenn man dann da aufpassen muss, wo die alle hinfliegen.
Genau. Danach gab es eben besagtes Meet and Greet, was total cool war, weil du halt die Leute, die du gerade eben in diesen Mission Control Rooms gesehen hast, die waren halt alle da, du konntest mit ihnen reden. Die waren auch fast den gesamten Abend irgendwie mit dabei. Die sind dann anschließend sind wir zum Abendessen ins Braustübel da in die Nähe gegangen. Da gab es halt so ein zünftiges Abendessen.
Hessisch so mit.
Ja.
Appleboy und so.
Handkäse mit Musik und ja, Getränke, was du wolltest. Also jeder kauft sie für sich, aber wir haben das Essen ausgegeben gekriegt. Das war perfekt. War halt auch total schön, weil du einfach wieder mit ganz neuen Leuten zufällig am Tisch zusammensaßt. Und über das gerade Gesehene diskutieren konntest und auch da haben sie sich einfach von der ESA mit untergemischt und haben halt auch noch ein bisschen erzählt und drüber geredet. Kurz vorher hat noch Paolo Ferri, den man vielleicht schon das ein oder andere Mal im Fernsehen oder so gesehen hat, das war der Missionschef für die Rosetta-Mission und er hat natürlich auch ein bisschen über Rosetta geredet, weil die totalen Spezialisten wussten dann, dass das ja der Rosetta-Mensch ist und haben ihn natürlich danach gefragt. Der ist jetzt Head of Mission Operations, das heißt, der macht die ganzen, ist halt von diesen ganzen Operations der Chef und hat halt auch über zukünftige Missionen gesprochen, über eine Merkur-Mission, die halt auch wohl nicht so einfach ist, weil Merkur selber heiß strahlt. Das heißt, du hast, wenn du auf der Seite zwischen Sonne und Merkur fliegst, hast du halt keine Seite an deinem Satelliten, der ins kühle Weltall zeigt. Und das macht halt alles nicht so einfach. Und ja.
Das ist eh immer krass, ne, wenn man das hört, so dieses der Weltraum bringt so Hitzeprobleme mit sich, aber gleichzeitig ist er eiskalt.
Genau.
So, muss man erstmal seinen Kopf rumwickeln.
Ja, das ist echt krass. Und für die ist das halt alles so eine Selbstverständlichkeit. Weißt du, der sagt dann irgendwie drei Sätze und dann bin ich erstmal eine Minute lang am Überlegen, um zu verstehen, was er da gerade von sich gegeben hat, um das alles so zu verdauen. Ja. Als wir dann vom Essen zurückgekommen sind, da war es so 10 ungefähr. Da gab es dann das Pre-Launch.
T-4 so ungefähr, T-4,5 so, Pi mal Daumen.
Genau. Das Pre-Launch Briefing mit Thomas Ormston.
Kam der her? Amerikaner?
Engländer? Brite. Amerikaner bei der ESA, ich bitte dich.
Ja, Entschuldigung. Was weiß denn ich? Eingemeindet und so, wissen schon.
Brexit. Na, der ist aus der UK. Der hat einen echt coolen Vortrag gehalten. Der hat halt so ganz locker da geplaudert. Das war besagter Herr, der unsere Gruppe geleitet hat, der eben mal selber in als in Mission Control war.
Ich dachte, selber als Satellit hochgeschossen wurde. Ja, okay.
Nein. Ja, dann ist ihm irgendwie, er hat einen Mac dabei und es sah alles so schick aus und cool, aber irgendwie hat er Beamer und das ganze Projizieren hat irgendwie mit dem Mac nicht richtig funktioniert und dann haben sie dann halt doch irgendwie eine HP-Möhre gestartet. Und da hat er gemeint so, naja, im Mission Control passiert uns das nicht. Da hätte ich das geprüft, aber hier, ich war irgendwie zu entspannt und so. Also auch so, es geht alles schief, aber er behält die Ruhe und ganz entspannt, ganz locker, ganz lässig. Und ich hatte das große Glück, also ich habe ihn einfach ganz dreist gebracht, ob er Lust hat, mir ein paar Fragen zu beantworten für unseren Podcast und habe ihn dann irgendwie um eins oder so, haben wir mal kurz gesprochen, haben uns in einen der Räume zurückgezogen.
So, I'm Thomas Ormston from the UK and I work here at ESOC in Darmstadt as a spacecraft operations engineer on the Earth Observation Missions.
Genau, das ist eher der, den ich dann die würde. Ich habe mir als erstes gefragt, wie er denn überhaupt zur ESA gekommen ist. Also was muss man machen, damit man bei der ESA landet, im ESOC in Darmstadt?
To end up here?
Yeah.
Well, I studied physics at university, physics and space engineering actually, because I'd already sort of got a bit of the space bug already and knew what I wanted, but I studied that, and then later in my degree, I thought, you know, operations, which is what we do here in Darmstadt, is what I want to do because you get to actually fly the spacecraft. And so I applied to the ESA Young Graduate Trainee Program, which is a program where they take people from fresh out of university and then allow them to work here for a year or 2 years sometimes. And that gives them the sort of first steps in the European Space Agency. And so that's where I started. And I thought I was going to go back home after a year. But it's 11 years later and I'm still not bored. So
still like it around here.
Absolutely, very much so, yes.
You can get used to the Germans.
Just about, yeah.
Du merkst, er ist ein sehr lustiger Geselle.
Ja, ja, ich meine, hört, dass ihr Spaß hattet, ja.
Ja, total. Der war auch entspannt, hatte Zeit, hatte Lust zu reden, hatte Lust darüber zu sprechen, was er da tut.
Was interessant ist, weil du hast gerade gesagt, so gegen 1 Uhr, also nur noch anderthalb Stunden, bis es losging.
Ja, genau. Ich habe ihn dann auch direkt danach gefragt, so, Mensch, anderthalb Stunden jetzt, haben wir einen Start, haben wir keinen Start, passiert irgendwas, wissen wir irgendwas?
No, we don't know at the moment that it's going to launch. Okay, at the moment what we can say is that the spacecraft is looking healthy as far as we can see, which is good. If we had any indications that the satellite was not doing okay, we could potentially stop the launch and say, look, we want to check this out.
So you get data from the satellite
we do,
right
yes.
now?
Yeah, the satellite's on and talking to us.
Okay.
There's an umbilical cable that connects to the rocket and allows us to access data directly from the satellite. So it's talking to us and we're going through our checks to make sure it's looking healthy. Meanwhile, the team in Kourou are checking the booster, the launcher, to see if it's healthy. And if at any point any of those checks fail, and at the moment everything's healthy, that might not stay that way. If any of those checks fail, we could call off the launch. We actually have a list of things that are reasons to call off the launch. And if any of those things happen, we say stop.
Okay.
And try again another day because it's safer to stop and
right.
investigate the problem than to just go ahead and hope all will be well. Weather is, of course, another aspect that can change very quickly. But so far, I mean, we're, as you say, only an hour and a half away from launch. So far from the control room, everything looks good. Everything looks healthy and the weather looks excellent as well. So for now, the chances are high that we'll launch tonight.
Was ich interessant finde an dem Clip ist, diese Anthropomorphisierung der ganzen Geräte.
Mhm.
Also dieses it is talking to us and it looks healthy.
Ja, total.
So, dass du das Gefühl hast, so, es ist ein verdammter Computer.
Genau, also, es ist nur eine Maschine und der schickt halt nur 0 und 1.
Ja, genau. Und also würdest du so über dein MacBook reden so?
Ja,
ah, ja, klar. Du bist heute Morgen hochgefahren, it is talking to me, it looks healthy heute.
Es redet zu mir, es zeigt Bilder.
Ja, genau. Und heute geht es ihm gut. So. Ja. Heute ist ein guter Tag zum Starten. Es geht ihm gut.
Ja, das ist echt krass.
Also, das finde ich schon interessant, ja.
Ja, ich habe ihn dann noch kurz danach gefragt, das hat er uns am Anfang erzählt, dass er, dass die, wenn die starten, haben die halt 12-Stunden-Schichten. Das heißt, für die nächsten 3 bis 5 Tage, bis sie halt alles stabil und sicher haben, müssen die 12 Stunden arbeiten und danach 12 Stunden nicht arbeiten. Das
ist doch schon exciting dann, oder?
Das ist total krass. Mir war klar, dass es natürlich, dass das alle wollen, aber trotzdem weißt du so, boah, jetzt hier die nächsten Tage 12 Stunden arbeiten und zwar so schöne Schichten wie 2 Uhr nachts bis 2 Uhr mittags und dann 2 Uhr mittags bis 2 Uhr nachts und so Späße. Genau. Danach habe ich ihn auch gefragt, wie das denn ist. Er hat das ja selber alles miterlebt.
Here, I guess it's an honor. Like
everybody. It is, yes. Yeah, no. So to do the launch shifts is it is an honor to do it, and it's okay, when you're doing it, it doesn't feel that way when you're in the middle of a 12-hour shift, or rather when you're at about hour 10 of a 12-hour shift, you really begin to wonder why you're doing this. But okay. But once you've done them, once you get them behind you, you feel immensely proud of what you've done, immensely proud that you've taken a spacecraft and got it used to its new home in space and made a mission a success and in its most critical phase. So it's very exciting. Although, there are times during those 12 hours where you where things begin to get quite tiring, but you do get kept going by just the excitement as well of flying a spacecraft, and especially a new spacecraft, the first time it's arrived in space, and everything's very new for it, for you, for the team, and so it's very exciting to see all of those new things happening.
Da auch wieder, es ist für das Spacecraft ist alles neu.
Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gerade sagen wollen.
Ja, ist auch später, sie erzählen so, und dann, das hat er in seinem Vortrag auch erzählt, hier seht ihr das letzte Mal am Boden und dann haben wir es getankt und dann haben wir noch irgendwie 5 Sachen damit gemacht und dann wird das in diese Vega-Spitze eingepackt und das nächste Mal, wenn es Tageslicht sieht, wird es halt im Weltraum sein. Also wenn halt die Spitze weggesprengt wird.
Aber das sagt dir halt auch was darüber, wie enorm involviert die damit sind, ne? Also die
total.
Leben das komplett.
Das alle. Jeder Einzelne dort.
Was haben wir noch? Hast du noch mehr Clips? Ich bin gespannt.
Na klar. Ich habe ihn dann gefragt, so, woher weißt du eigentlich, wie gerade der Stand ist? Weil du hängst ja hier mit uns ab, aber ja, er hängt nicht nur mit uns ab.
Yes, yeah, okay. So, I mean, mostly from chatting to people who are on the launch team. So they've been maybe stealthily passing backwards and forwards, mainly to grab some food and drink from our nice buffet that we have here at the social media event, and to see what's going on our stage program. So if I see one of them, I catch them and listen in for the latest gossip on what's going on in the control room.
Okay, yeah, great.
Aha.
Genau.
Ja, er fängt die ab und im Hintergrund haben sie wahrscheinlich irgendwie noch so einen geheimen IRC-Kanal oder eine WhatsApp-Gruppe oder so.
Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie schon sowas. Aber würden wir ja auch so machen. Also wenn wir sowas starten würden und du wärst in dem Team und ich nicht, und dann würde ich sagen, Alter, sag mal, wie ist denn? Wie steht's denn? Und dann sagst du 2-0 oder so. Ja.
Genau, ja. 2-0 für den Satelliten.
Genau. Ich habe ihn dann noch gefragt, also für sie ist es wichtig, dass der Chef irgendwann sagt, we have a mission. Das heißt, der Satellit wird draußen sein, der wird sich gemeldet haben und die Solar Panel, also die Solar, wie heißt das? Der Solar, der Sentinel 2.
Ja, die Stromversorgung.
Genau. Der Sentinel 2, die haben beide nur einen Flügel. Das sieht so ein bisschen traurig aus, weil die nur so einen Arm haben.
Das finde ich auch immer, wenn man so tatsächliche Spacecrafts anguckt und im Vergleich zu Science-Fiction-Spacecrafts, dann sehen Science-Fiction-Spacecrafts immer aus irgendwelchen absurden Gründen stromlinienförmig aus. Und reale Spacecrafts müssen das natürlich überhaupt nicht sein und sehen halt immer total unförmig aus. Und dann denkt man so, aber wie soll das denn fliegen? Und so, es gibt keinen Windwiderstand, das fliegt halt einfach.
Genau, da ist halt ein bisschen Goldfolie draufgeklebt und fertig ist.
Aber das ging mir am Anfang, wo ich das erste Mal mich mit Raumfahrt befasst habe, auch so, dass ich immer dachte so, wie sieht das denn aus? Und ja, ist aber halt egal, ne?
Das fliegt ja, klar. Genau. Und für sie ist es halt wichtig, dass sie eine Mission haben. Das heißt, die drei Sachen oder zwei Sachen sind passiert. Oder drei, Rakete ist gestartet, Trennung ist erfolgreich, hat sich gemeldet und Solarpanel ist ausgeklappt. Und ich wollte halt wissen, ob wir erfahren werden, ob wir eine Mission haben.
In fact, it should be quite quick. The spacecraft, as I said, will, once it disconnects from the rocket, these separation straps will tell it that it's flying free, and it will start this sequence, booting itself up properly and starting all of its systems. And that should only be a few minutes after the separation that it should already start. Okay, we should, within not very long at all, get the first signals from the satellite, which is already a great sign. As I said, that's the most important thing. As long as we can hear it, Nick can hear us, then we can do something. Okay. So that will be the first sign. And then hopefully that the solar array deployment should follow some minutes later. It takes a bit longer because the solar array has to move out gently and things like that. But it won't be long. We're not talking hours. We'll see it tonight. Yes, tonight we'll know.
Okay,
definitely great. Before breakfast, we'll know if we have a mission or not. So
exciting.
Yeah.
Auch da wieder. Wenn es uns sehen kann, wir es sehen können und wir miteinander reden, dann ist gut.
Ja, genau. Ja, cool. Ja, das ist ja interessant. Ja klar, das ist ja immer wichtig, ne, dass man weiß, wie ist so eine zeitliche Abfolge, wann kann ich überhaupt mit dem Signal rechnen, wann, wie lange dauert es, bis diese Solarpaneele komplett ausgeklappt sind und Strom da ist, um irgendwas zu machen. Wahrscheinlich hat er ja für den Anfang irgendwie Batterien oder so, aber
ja, aber auch nur für 5 Stunden, also nicht jetzt.
Ja klar, aber diese ganzen zeitlichen Abfolgen so ein bisschen klar zu haben, auch für dich jetzt, wie du da vor Ort warst, dass du überhaupt so ein Gefühl dafür hast, läuft das alles noch nach Plan oder sind wir irgendwo abgedriftet?
Ja, genau. Ich habe ihn dann noch gefragt, wie aufgeregt die Leute sind. Also er war ja dabei beim Start von 1, vom A, 2A. Und also ich wäre, glaube ich, wenn ich da sitzen würde, also ich war schon an dem Abend total nervös und ich hatte nichts damit zu tun. Ich musste nur da stehen und mir das angucken oder sitzen.
Und du warst Fanboy.
Chips essen und das war es wirklich. Und also, da habe ich ihn eben gefragt, wie nervös die alle sind und wie spannend das ist.
No, we're pretty nervous. We're pretty nervous. There's a lot of things that can happen. I mean, I remember when I was there, one of the biggest things was actually being nervous about whether or not we'd launch. As I said, there are lots of variables. There are lots of reasons why. We can scrub the launch, so we can stop the launch right up to 30 seconds before liftoff. So,
okay.
And the rocket itself can stop the launch even after that. If its automated software sees something wrong, it can stop the launch just seconds before the liftoff. And we're all nervous about that because we've all come in to do a job and we want to do it. So there's that. And then, yes, you kind of push out of your mind the fact that that something could go so terribly wrong that we'd lose the spacecraft without any chance to react. But the tension is still very much there until you see the spacecraft and see it coming off the launcher healthy and happy and solar array out, then
seeing means you see the data coming.
We see the data, yeah. No, we can't see anything. I'd love to be able to see it, but no, we have to visualize it through the data that we get back from it. So it's constantly telling us thousands of parameters about its temperatures, its pressures, voltages, computer flags, switch okay. positions. Everything is coming back from it. And so one of the things we train for is to build a mental picture of what's happening to the spacecraft based on that data.
Da war es schon wieder. Diesmal war es happy.
Ja.
Ich würde ja lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich manchmal dasselbe Gefühl in sehr viel kleiner habe bei meinen Servern. Also zum Beispiel den Server, der diesen Podcast ausliefert. Wenn ich den manchmal so mich einlogge und gucke, wie es ihm so geht, dann habe ich auch dieses, ja, heute ist er happy. So,
heute geht's mir. Heute ist er fröhlich. Er
hat schon und manchmal wieder. Spinnt er halt. Dann geht es ihm nicht gut.
Genau. Er hat schon wieder Folgen ausgeliefert. Ihm geht's gut.
Ja, aber manchmal ist er auch im Stress zum Beispiel.
Genau.
Kann ja passieren.
Ja. Was er eben jetzt kurz zum Training gesagt hat, was die trainieren, er hat am Anfang ein bisschen erzählt darüber, also in diesem Vortrag, dass da halt so spezielle Trainingsleute sind. Das heißt, die gehen in den Mission Control Room und tun so, als würde der Satellit jetzt starten und ausgeklinkt werden und dann übernehmen sie ihn und dann wissen sie, was passiert und schicken dem Sat Daten und der schickt wieder Daten zurück und alles Mögliche. Und da gibt's halt spezielle Leute, die im Keller sitzen, diese Daten empfangen und denen dann andere Daten zurückschicken. Und die sind speziell dafür ausgebildet, die irgendwie vor Probleme zu stellen.
Gemeinheiten einzubauen.
Genau. Und das ist halt echt krass, was die da abkriegen. Und da hat er auch kurz noch was zu erzählt.
Oh, it is, yeah. No, and they're actually the simulations officers are incredibly talented people because they don't just have to think about things that'll go wrong. They need to know the spacecraft inside out because they need to know how to break it in a realistic way. Because they can't just throw things at us that are impossible. They have to throw things at us that are vaguely real or possible. So so they have actually a very tough job, and we might get annoyed at all of the pain they throw our way, but we very much respect them because, I mean, when you get to launch, you feel 100% prepared.
And, you know everything.
You feel you can deal with anything, yes, yeah.
Das Krasse ist, der hatte erzählt, natürlich schicken die dann komische Satellitendaten zurück, der macht irgendwie Quatsch, das Flügel geht nicht auf, was auch immer. Und dann müssen sie sich irgendwas ausdenken, das funktioniert. Aber es ist auch so, dass er sagt, ja, okay, du bist heute krank. Und dann kriegt er die Person in dem Kontrollraum eine Nachricht, steht auf und geht raus. Er musste auch einmal rausgehen und die haben halt eine halbe Stunde gebraucht, bis sie es überhaupt gemerkt haben, dass er nicht mehr da ist. Was halt echt krass ist.
Das willst du aber auch nicht über dich wissen, oder?
Das ist echt hart.
Dass die sowas machen, hatte ich zum ersten Mal gehört, auch über dieses, wo jetzt kürzlich diese Gravitationswellen entdeckt wurden in Deutschland, mit diesem LIGO-Observatorium, das diese Gravitationswellen von zwei kollidierenden schwarzen Löchern gemessen hat. Und da gibt's wohl auch so eine Einheit, die gelegentlich die Messergebnisse manipulieren, um dann zu gucken, ob die Leute, die Messergebnisse interpretieren, aus diesen ganzen, das ist ja sozusagen winzige Signale in einem Teppich aus Rauschen, ob die überhaupt bemerken würden. Und sowas ist das ja dann im Grunde auch, ne? Du wirfst so Sachen, so fehlerhafte Daten einfach mal so gegen die Leute und guckst mal, wie sie reagieren. So.
Genau.
Eigentlich eine coole Taktik irgendwie.
Ja, total. Er hat auch erzählt und bei irgendeinem Training hatte dieser Simulation Officer dann gemerkt, dass sie ihre Computer alle mit WLAN verbunden haben, damit die miteinander gut reden konnten und so weiter. Und er ist halt hingegangen und hat den WLAN-Router ausgemacht. So. Und dann stehst du da. Und du verlässt dich auf das WLAN und blöd ist.
Ja.
Ja, bei uns gibt's dann keine Sendung. Ja, doof. Also, oder ich bin nicht dabei, wenn unser WLAN kaputt ist. Aber da passiert das halt nicht, bevor der Start ist und sie brechen ihn ab, sondern das Ding ist oben und wartet auf Befehle und möchte mit der Erde reden und so weiter. Und dann sind die Router halt aus.
Ja, da hast du besser mal eine Ersatz-Fritzbox im Rucksack.
Genau, hast du ja immer. Du hast auch immer eine dabei, oder?
Ich habe immer so einen kleinen Router, so ein Mini.
Stimmt, du hast echt so ein Ding dabei. Ja, also das ist echt. Ich hab ihn dann noch gefragt nach generell Startproblemen, die auftreten könnten.
We generally put that out of our heads that might happen. I mean, there's always the possibility during a launch that yes, they might have to destroy the launch vehicle. That is always there. It happens extremely rarely, but we tend to put out of our heads the thought that might happen. Although, I mean, we all know that it's a possibility. If something was to not be safe anymore, then and the safest thing was to destroy the vehicle, then that's what the training at Kourou teaches them. I mean, the training at Kourou means they won't hesitate to push the button and destroy it if there's a safety issue. So,
yeah, right.
Which is what you need. And
it flies over like almost New York.
No, it flies just to the east of the eastern seaboard of the US. So it'll fly up the eastern seaboard of the US, but on over the Atlantic.
That's
partly for practical reasons because of the orbit we're going to, and partly for safety, exactly for those safety reasons. But by that point, it's usually high enough that you wouldn't have a problem.
Ja, da will man nicht so Ja, also diese Möglichkeit will man quasi so wegschieben. Ne?
Das genau, da möchte man gar nicht drüber nachdenken, dass das ja eben auch doch schief gehen kann. Oder
aber da merkt man auch diese Trennung. Ne? Also die Leute, die das die Spacecraft operaten, also die Rakete sozusagen betreuen in Kourou, ich will nicht sagen, dass denen die Payload egal ist, aber die haben halt andere Prioritäten.
Total.
Halt, hier klar. Geht die Rakete hoch und wenn die irgendeinen Quatsch macht und irgendwie da, was weiß ich, jetzt ausbricht oder sonst irgendwas, dann drückt man den Knopf und dann macht's Peng.
Genau.
Ist dann natürlich für die Raketenjungs so, okay, wir haben unsere Dienstleistung nicht erbracht, da werden wir wahrscheinlich irgendwie eine derbe Rechnung kriegen. aber immer noch besser als irgendwie, wir haben New York in die Luft gesprengt. Und für die anderen ist es halt so, ja, alles am Arsch, ja. Das,
genau. Es wird nie wieder mit uns reden.
Ja, genau. Ja. Aber es ist schon, also man merkt da so diese Arbeitsteilung und gleichzeitig dieses auf die anderen verlassen und sagen, die haben gutes Training, die wissen das, die machen das schon, die schießen uns hoch und ab da sind wir dann im Business.
Genau. Ja. Bis sie oben sind, ist halt nichts. Abschließend habe ich ihn dann noch danach gefragt, das ist ja ein total internationales Team. Ich habe das eben auch schon bei den Aufnahmen. Erst aus England, dann hatten wir vorhin den Kollegen aus Spanien. Es waren zwei Deutsche dabei, ein Franzose hat uns auch mal ein paar Sachen erzählt. Es ist ein total internationales Team und also ich merke es ja schon bei den amerikanischen Kollegen bei uns. Da ist halt, das ist halt eine andere Kultur, andere Sprache. Du verlierst viele Sachen, die du dann in so Diskussionen mal hast, wo nicht ganz klar, also weißt du, wo du auf was referenzierst, was für deine Jugend klar ist, aber in Frankreich oder Amerika oder sonst irgendwo ist halt total unklar und wie die damit eben entsprechend umgehen.
It takes some getting used to, I think for everybody that comes here, it takes some getting used to working in the international environment, but ultimately it's never a problem. You learn the different ways that the people behave and the different ways that nationalities behave. Okay, people are still people, and there's right. there's no 100% stereotype, but you do learn that certain nationalities behave a certain way and certain nationalities behave another way, and you learn that ultimately every nationality has strengths and weaknesses, and you learn how to best use the strengths to your advantage and minimize the weaknesses, and I'm sure that's true of everybody, and that's why it's actually quite nice to work in a team we're composed of lots of different nationalities, because you do tend to you get unexpected bonuses. Of course you get unexpected things that you have to deal with, issues to deal with as well, but
right.
But ultimately that's part of the fun of working in an environment like this.
Okay. So you're mixing up, like going to lunch, and or is the UK people going to lunch together, and the Italians and the Spanish?
Yeah,
and
no, it depends a little bit. No, I mean generally we mix up a lot. We often go to lunch in our teams and things like that. So there you mix all different nationalities, but I mean sometimes you have your little national groups as well. It all mixes around a little bit. I mean sometimes it's nice for me to go for a cup of tea with the British people, but right. But likewise, I enjoy it just as much to go with my team for lunch or for tea or coffee and talk to people from all different nationalities. And and it's got normal for me. If I'm going on holiday somewhere in Europe, then there's always someone to ask what to do and where to go.
Right.
So
that's pretty good.
It's
right.
become quite natural now to work in this environment, which is very nice.
Yeah. Is a lot lost in translation?
There is some things lost in translation, yeah, and you usually get some funny moments when things happen. When it comes to proper work, though, I mean, when we're working in the control room, we actually have this fairly well regimented way of speaking.
I saw
yes.
that.
And that yes,
piece of paper. That's
which
crazy.
Is,
like, really strict.
It's really strict how we speak, but the reason for that is to make sure that there is no miscommunication. Because okay, if we're chatting in the coffee shop, a bit of miscommunication or
right.
or using the wrong word, it's not a problem. But if you're talking about mission critical commands and things like that, you need to be absolutely sure that someone with a different accent that might say a letter or a number a different way isn't misunderstood. So,
yeah.
Und zack war's aus.
Ja. Ich fand es total cool, dass er sich die Zeit genommen hat, da mit mir über das alles zu sprechen, zu erzählen. Aber man merkt im gleichen Moment auch die Begeisterung.
Definitiv.
Ja, ich habe diesen Zettel hier. Also natürlich ist das Alphabet irgendwie Alpha Bravo Charlie, wie man das kennt. Die Zahlen ist dann schon so, 1 wird dann 1, 3 wird 3, 4 wird 4, 5, 6, 8, also wird so zum 8 wie Essen.
Niner,
right. Und dann aber auch Zehnerzahlen, es ist halt nicht die 10, es ist 1, 0, 1, 5, 1, 0, 0, so Kram. Das ist halt echt krass. Und eben auch die Kommandos dann. Break, stop your transmission. Ich habe was Wichtigeres zu sagen. Oder copy, ich habe es verstanden. Aber sag niemals copy oder Roger, wenn du nicht wirklich zustimmst und so weiter. Und eben auch Kommandos für ignoriere alles, was ich zuletzt gesagt habe, es ist eh egal. Sag nochmal. Es gibt doch ein Kommando, speak slower. So, ich verstehe dich nicht, red langsamer. Ah. Das ist echt krass.
Ja gut, das ist aber, das kennt man aus dem, also ich, das, was du jetzt gerade über die Zahlen, die Buchstaben erzählt hast, das ist so internationaler Funkverkehr, den habe ich damals mal beim Segelfliegen gelernt.
Ah ja, stimmt.
Das ähnelt sich schon sehr, also Flugverkehr terrestrisch hat auch all diese Regeln, dass du solche Kommandos hast, sprich das, wiederhol das nochmal, ich habe das nicht verstanden und eben diese Wörter, die so ausgesprochen werden, dass es keine, so wie man im Deutschen auch nicht Juni und Juli sagt, wenn man es am Telefon sagt, sondern man sagt Juno und Juli oder sowas, weißt du, damit die...
Ich habe neulich jemanden getroffen, der kannte das nicht.
Bitte?
Ich habe neulich jemanden getroffen, der kannte das nicht.
Ja.
Hä, was meinst du mit Juli?
Ja, nee, aber das halt einfach, dass diese Wörter quasi so eine gewisse Distanz voneinander kriegen,
ja.
So eine akustische Distanz. Einfach damit es keine Missverständnisse gibt. Wenn du natürlich auf der anderen Seite jemanden hast, der das noch nie gehört hat, dann ja, ist blöd, aber.
Genau.
Ja.
Ja, also naja. Das war mein Gespräch mit Thomas. Total, also war echt super.
Cool, sehr cool, ja.
Später ging es dann weiter, die haben dann noch einen Film gezeigt. Während des Films habe ich mit dem Lars von Auf Distanz kurz gesprochen. Da haben wir so unsere Eindrücke auch nochmal zusammengefasst. Das findet man dann bei ihm im Auf Distanz Podcast. Und anschließend haben sie noch dieses Stella a Musical Tribute into Space, das was heute unser Intro und auch nachher das Outro sein wird, gespielt. Und sie hatten einen DJ oder den Produzenten da, der das dann eben noch ein bisschen auf länger gemacht habe. Also es gab irgendwie noch diese so Space-Musik. Was ganz cool ist daran, die haben eben die Churyumenko, wie hieß dieser Komet? Der hat ja so bestimmte Soundeffekte gegeben.
Churyuminov Gerasimenko oder so ähnlich, ja.
Ja, genau. Ich kann's auch wir nennen ihn mal Churi.
Churi, der
Rosetta. Ja. Eben. Und die ESA veröffentlicht immer mal wieder so Sounds, die sie aus dem Weltraum aufgefangen haben. Und daraus haben die halt Musik gemacht, dieser Fabrizia. Ja, das war eigentlich ganz cool, weil es dann halt irgendwie auch so ein bisschen, das wird auch später auf SoundCloud veröffentlicht. Wenn ich den Link irgendwo finde, klebe ich den auch in den Artikel. Kann aber sein, dass der noch nicht gleich von Anfang an damit da drin ist.
Können wir da ein längeres Stück nachher spielen zum Outro?
Ja. Also ich würde einfach, also wir haben jetzt irgendwie die ersten 30 Sekunden im Intro gehört, dann würde ich halt die letzten 3 Minuten als Outro spielen am Schluss. Kann man den Rest einfach hören.
Gut.
Ja, ist nämlich CC-Lizenz.
Prima.
Ja. Also die gleiche.
Wie ging es weiter?
Wir. Danach, es war ungefähr ja zwischen 1 und 2, ging es dann in das Konferenzzentrum, da war dann auch die Presse anwesend, es waren ganz viele weitere ESA-Mitarbeiter anwesend, es war auch zum Beispiel Thomas Reiter, der deutsche Astronaut, war da.
Ihr wart doch die Presse.
Hm?
Ihr wart doch die Presse.
Naja, so die auch Geld damit verdienen.
Ach, die Schnösel.
Also
ja,
okay. noch mehr als wir. Also noch mehr als die, weiß ich, 40 Cent oder so, die wir verdienen. Und aus diesem Raum wurde dann der Livestream produziert. Das heißt, da waren zwei Damen, die Interviews geführt haben mit Reiter, mit allen möglichen, mit den Menschen, die auch die Daten verwenden, von denen ich am Anfang schon mal erzählt habe. Dann war jemand da, der ein sogenanntes Graphic Recording, sagt ihr das was?
So Konferenzzeichner, so.
Genau, der hat das gemacht.
Sowas ist lustig, ja.
Und der hat das auch richtig gut gemacht. Ich gibt auch ein Bild dazu, werde ich in die Shownotes reinkleben. Sah richtig toll aus, gab es auch bei uns im Sneakpot-Kanal, habe ich das auch getwittert. Und da ging es dann halt so, dann dem Start entgegen. Aber es war halt schon eine sehr professionell produzierte Sendung. Aber in diesem Raum war es halt echt laut, weil die Social-Media-Leute sich natürlich jetzt alle untereinander angefreundet haben, miteinander geredet haben und eigentlich habe ich die ganze Zeit geplaudert. Ich bin immer wieder rumgegangen, habe immer wieder Leute getroffen, mit denen ich halt vorher schon mal gesprochen habe oder auch neue. Und ja, es war richtig schön. Wenn da irgendjemand erzählt, wie er die Daten nutzt, natürlich ist das alles total spannend. Aber mit den anderen Leuten zu reden, fand ich in dem Moment viel spannender und so ging es, glaube ich, vielen anderen auch. Aber für den Livestream war das, glaube ich, echt ein gutes Produkt, was sie da abgeliefert haben.
Was hast du gesagt? Sie ist jetzt 1.30 Uhr oder sowas, ne? Wann, um 2 Uhr haben wir das angekommen? Einmal genau. Was gegessen? Gab es da noch irgendwas oder seid ihr dann schon auf dem Zahnfleisch gegangen?
Nee, wir sind total super versorgt worden. Also es gab zwischendrin immer was zu essen. Es gab unten schon ganz am Anfang gab es so ein kleines Räumchen, wo Getränke drin waren, wo Kaffee drin war, wo Soft, Coke, aber auch Bier und Wein, alkoholfreies Bier, Wasser natürlich und so ein paar Chips und Wirsing-Chips und Nüsse und so drin waren.
Wirsing-Chips?
Ja, es gab total viele unterschiedliche Sorten Wirsing-Chips. Ich habe mich aber dann nicht reingetraut.
Nach dem alten Scherz Wirsing. Nee, kein Wirsing jetzt, danke.
Genau, so ähnlich ging es mir auch. Ich hatte Angst, dass ich dann gehen muss. Dann als dieser Film lief, da hatten sie eine Popcornmaschine spontan aufgebaut und es gab halt Popcorn für alle und da saßen auch einige Leute, haben ihr Popcorn gemüllt und Bierchen dazu getrunken. Und dann oben gab es aber auch nochmal Gulaschsuppe und eine Kartoffelsuppe und noch so Würstchen und Brötchen und so Laugengebäck und hier von den Kernenergie, die kennst du doch auch, diese Nusshersteller.
Ja, soll ich dir was sagen? Ich habe gerade heute Abend eine Dose Kernenergie aufgemacht, die ich noch in einer Schublade gefunden habe, die leider über ihrem Verfallsdatum war. Sehr traurig.
Wie traurig.
Weißt du, was die kosten?
Ja, ich weiß.
Da gab es das wirklich gute Zeug gegeben.
Ja, es war ein super leckeres, war irgendwie so Schoko-Ummantelt, Schokotrüffel-Kram. Es war so lecker, Pekannüsse. Richtig gut. Und auch andere Nussmischungen. Ich habe sie dann doch nicht alle probieren können. Wo ich mir am liebsten einfach alle mit eingepackt habe, weil die echt wirklich gut sind. Aber da, du siehst, es gab da auch Essen und Cola und alles, Koffein und später gab es auch noch Red Bull und alles. Also haben wirklich sich super um alle gekümmert und so weiter. Im Verlauf dieses Abends haben sie dann auch immer wieder in die Kontrolle, also in dieses Flight Control Center, wo wir eben 3 Stunden vorher, du hast eine Kamera von vorne auf den Flight Operator, Flight Director gesehen und 1,5 Meter weiter hinten war halt die Glasscheibe und hinter dieser Glasscheibe, da stand ich 12 Stunden vorher oder 10. Und eben, dann haben die immer wieder diese Go-No-Go Prozedur gemacht, wo sie eben alle Stationen abgefragt haben, ob jetzt gestartet diese werden darf oder nicht und das klingt dann
ungefähr. Diese berühmten Roll Calls, ne?
Genau.
Jeder Einzelne angerufen und jeder muss grün sagen, dann geht's weiter.
Genau, und wenn alle Go sagen, dann klingt das am Schluss so. Und wenn das eben kommt, dann so, okay, alles klar, alle haben gesagt, yo ist gut, yo ist cool, es wird einen Start geben. Und dann...
Wie Zeit war dann noch zu dem Zeitpunkt?
Da war das, als das kam, war es nicht mehr lang, war vielleicht 10 Minuten oder so.
Okay. Oder
Viertelstunde. Es wird dann plötzlich immer so, huch, es ist ja schon 2, ist ja schon 2:30. Warte mal, es ist ja schon, das sind ja nur noch 10 Minuten. Jetzt muss ich mich ja irgendwie vorbereiten, aber ja, wir hatten ja das große Glück, dass wir einfach nur da sein müssen und alles aufnehmen müssen, ganz intensiv. Und genau das habe ich getan. Es war eben so, es wurde stiller, es wurde, die haben das auf ganz vielen Fernsehern übertragen, irgendwie in jeder Ecke stand ein Fernseher, das heißt, es war egal, wo du standest, du hast immer genug sehen können, es waren nicht so viele Leute da, dass dir in jeder Richtung jemand im Weg hätte stehen können. Und dann merkst du schon, wie es immer leiser wird, weil die Leute angespannt sind, weil die Leute gucken und dann schalten die halt um, dann siehst du das Bild von dieser von der Vega-Rakete da stehen und es ist halt, also nicht Totenstille, aber es ist halt wirklich echt richtig leise in dem Raum und ja, dann geht's halt irgendwann bald los.
A tous de DDU, attention pour le décompte final.
So, dann waren es halt noch 12 Sekunden oder so.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Unité, top, allumage P80 et décollage. La propulsion est nominale. Paramètres à bord normaux.
And we're off Sentinel. 2B is on its way.
Ja, da war dann noch die Moderatorin, aber ja, dann war sie gestartet und dann war sie unterwegs.
Das ist doch mal ein Traumjob für so einen Podcaster wie dich und mich, oder? So ein Sitz da und du bist der Typ, der das moderiert, der diesen Countdown zählen darf. Da hätte ich ja Bock drauf.
Ja, finde ich cool. Das ist der Director Operation, also der Flugleitungschef da.
Ja, ich weiß. Ich kann auch kein Französisch, ich könnte es eh nicht.
Na ja, gut, auf Französisch gerade mal runterzählen, das müsst ihr wohl hinkriegen, oder?
Nein.
Na gut, dann musst du das üben.
Dann falle ich da aus. Ach, Mist.
Verdammt.
Ja, und dann halt war es weg. Also ich hab mir dieses Video von dem Start dann am nächsten Morgen, ich bin zugegebenermaßen nicht wach geblieben, weil ich war ja noch nicht mit dabei, habe ich mir angeguckt. Und es ist so, du hast, glaube ich, in unserer letzten Sendung haben wir schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Das Ding macht ja echt einen ordentlichen Satz, wenn das startet, ne? Also
genau, es ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit zum Beispiel einer Ariane 5 oder einer von den großen amerikanischen oder russischen Raketen, wo halt erstmal quasi unten erst ein Feuer kommt, es passiert gar nichts und dann hebt sich so ganz langsam hoch. Das Ding wirkt eher so, als ob es einfach losspringt.
Das ist mehr wie so eine Silvesterrakete. Du hast so das Feuer vielleicht für so eine Viertelsekunde und schon fliegt's weg. Also es geht so. Ja. Es ist nicht, dass es springt oder so, aber es geht halt echt schnell. Also es schießt einfach hoch, so direkt.
Ja, die Vega ist halt auch nur so groß wie ein Booster von der Ariane.
Muss man überlegen. Und das Gewicht, was halt dranhängt, ist ein ganz anderes, ne?
Genau, der hat halt 2 Tonnen Nutzlast. Das ist ein großes Auto.
2 Tonnen ist schon ganz ordentlich.
Ja, aber mein Gott.
Ja, ja. Ich meine nur.
Genau, und dann geht's halt los, dann werden die ersten Booster abgetrennt, dann kriegst du immer mit so, okay, der Booster ist weg, gut, wunderbar, hat funktioniert, der nächste Booster ist weg und dann fliegt er los Richtung.
In dem Video, was ich gesehen habe, wechselte es relativ schnell auf so Animationen, weil das Wetter wohl auch, also da war so Wolkendecken und so, da ist dann so durch, hat man sie schon relativ schnell nicht mehr gesehen, die Rakete.
Ja, das ist das gleiche Video, was wir auch gesehen haben.
Okay.
Also mehr haben wir auch nicht gesehen. Was lustig ist, die haben dann immer wieder von diesem Kontrollzentrum in Korun gezeigt, wo halt die Leute dann sind. Und kurz vorm Start siehst du halt, wie alle Zuschauer in dem Zuschauerraum aufspringen, rauslaufen und 2 Minuten später sitzen da alle wieder da. Ja, das Ding startet und ist halt sofort weg. Also das fliegt ja mit einer Geschwindigkeit, ja, weiß ich, nach einer Minute waren es bei 200 Kilometer oder so. Es ist Wahnsinn, wie schnell die dann weg sind.
Ja, ist schon heftig. Also wenn man das vergleicht mit einem Flugzeug oder so, ist schon völlig absurd, was da, wie schnell das weg ist und wie schnell das auch sehr hoch ist dann einfach.
Ja. Ja, aber so eine Rakete, die kannst du halt starten und dann brennt die aus. Da ist halt nichts, was du anhalten kannst. Die letzte Stufe, die den Satelliten dann am Schluss ausgesetzt hat, die hatte Flüssigbrennstoff und den kannst du halt auch wieder abschalten und neu starten.
Aber ja, genau. Und Feststoffbooster ist halt, ja. Ist
den
halt
startest du und dann.
Der ist da einfach da, den zündest du an und dann brennt er ab, bis er weg ist, ja.
Genau. Da kannst du auch nichts mehr machen. Die ist dann von eben Südamerika nach Norden geflogen. Das hat der Thomas ja auch erzählt, quasi an der Ostküste entlang, weiter nach Norden über Kanada. Oben über den Globus rüber, kommt dann in Russland, da Vladivostok oder wie heißt das da hinten, wieder runter, fliegt ungefähr, ist ja alles nur so geschätzt, zwischen Japan und China wieder runter. Und den ersten wirklichen Kontakt gab es von der Bodenstation in Australien. Da gab es dann eben auch das erste Signal. Also da war dann die Separation, das heißt, diese Flüssigeinheit trennt sich von dem Satelliten und dann ist der Satellit quasi auf sich gestellt, bootet hoch und schickt dann eben das Signal zur Erde und meldet sich und sagt so, hey, mir geht's gut. Also im übertragenen Sinne, weil wir sprechen jetzt genauso wie die ESA.
Ja, cool.
Ja.
Wie lange zwischen dem Start in Kourou und dann einmal über die Weltkugel oben drüber quasi, wenn man sich das so vorstellen will.
Ja.
Und auf der anderen Seite quasi wieder fast schon noch einmal komplett runter bis nach Australien. Wie lange hat das ungefähr gedauert?
Eine halbe Stunde oder so.
Okay, also ist immerhin ein bisschen. Also ist jetzt nicht so, dass es in 5 Minuten geht.
Nee, nee. Ja, ungefähr vielleicht auch ein bisschen länger. Weil, weiß ich nicht so genau. Das war schon ganz cool. Da hatte eben das erste Signal, da war auch schon Freude da. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt geben wir ihm das Kommando, dass er eben den Flügel ausfährt, den Solar Panel.
Solar Array.
Genau. Aber wir verlieren ihn jetzt gleich wieder, weil eben der aus Australien raus ist und auf der Antarktis gibt es halt die nächste Station. Und dann, das war dann aber nur noch 5 bis 10 Minuten, wo dann das nächste Signal kam, okay, wir haben jetzt ein Signal, das Solar Panel ist ausgefahren, we have a mission. Und das ist eben das, auf was alle gewartet haben. Und dann gab es halt richtig Applaus und die Leute haben gejubelt und haben sich gefreut und
Gott. Ich habe mich gerade in unserem Dokument verlesen.
Wieso?
Solar Panel, also was in unserem Dokument steht, steht Solar Panel deployed, Antarktika, cheers. Und was ich gelesen habe, war Solar Panel destroyed, Antarktika, cheers.
Nein, nicht ist zerstört worden.
Wie in so einem schlechten Science-Fiction-Film, so das Solar Panel hat die Antarktis zerstört.
Genau, es hat sich schief ausgerichtet und die Sonne direkt auf die Antarktis umgeleitet, war weg.
Ja, Pech.
Nein.
Kann ja mal passieren. Kleine Verlesung zwischen Deployed und Destroyed. Na okay, gut, also das ist nicht passiert, sehr gut.
Ja, genau. Ja, jedenfalls, da war die Freude groß und auch die Erleichterung. Also da hast du es den Leuten vor Ort angesehen, die eben sehr eng mit dieser Mission betraut sind. Eben besagter Paolo Ferri oder auch Thomas Reiter oder auch die Missionschefin, die waren alle da, die waren sehr angespannt. Klar, so eine große Mission und so viel Publikum und wenn da irgendwie was schief geht, das wäre halt echt doof. Und die Erleichterung und der Jubel, als es dann klar war, okay, das ist durch und es läuft, das war schon groß. Dann kamen gleich die Service-Leute rein mit Champagnergläsern und es gab eine riesengroße Torte, die in Form von so einer halben Weltkugel, eben wie sie Sentinel sehen würde, geformt war und gab dann natürlich noch Reden und die erst haben die in Kourou gesagt, wie toll es lief und wie gut es war und dann haben bei uns noch ein paar Leute gesagt und ja, es Kuchen habe ich probiert, der war auch sehr lecker. Ja.
Der Cocktail-Nerd in mir möchte wissen, was das für ein Champagner war.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Champagner probiert, weil es war dann irgendwie 4:30 morgens, ich wollte mit dem Auto noch nach Hause fahren, und wenn du zur Müdigkeit dann noch Alkohol dazu tust, das ist einfach keine gute Kombination.
Das, ja, das mag stimmen.
Ja.
Das heißt, wann hast du dann den Laden verlassen?
Also ich war um 6 zu Hause ungefähr. Also so.
Okay.
Ja, 5:30 bin ich da ungefähr los.
Der Start war 2:49 oder so.
Genau, so um 3.
Okay.
Also bis dann halt noch so 2,5 Stunden. Ja, da redst du nochmal mit dem und man tauscht nochmal Eindrücke aus und wie war es für dich? Und ich bin dann auch nochmal zu Daniel Suka hingegangen, habe mich bedankt, weil ich einfach es so famos fand, was die organisiert haben, was die auf die Beine gestellt haben für uns Weltraum Interessierte. Also wir bringen den ja außer vielleicht irgendwie, wie heißt das denn, Publizität, nee, Öffentlichkeit, bringen wir denen ja nicht wirklich was. Und trotzdem haben sie sich die Mühe gemacht, trotzdem hat jeder von denen mit uns gesprochen, trotzdem hat sich jeder bei der ESA, den du da getroffen hast, darauf sich eingelassen, mit dir zu sprechen, seine Begeisterung zu teilen. Das fand ich einfach so cool. Also da bin ich ihm auch total dankbar und allen, also dem ganzen ESA-Team. Es war echt total gut, dass ich die Chance hatte, dabei zu sein. Und wenn du dann überlegst, die Leute, die ich da getroffen habe, eben aus der ganzen Welt, Leute, die das gleiche Interesse an Weltraumfahrt haben wie ich und teilweise noch viel mehr und teilweise ganz anders, und es war einer dabei, der Mikrosatelliten ins Weltall schon geschossen hat in irgendeiner
CubeSat,
genau. Hat er auch mit dem, er war nicht der beste Freund von dem Weltraummüllsucher. Das war irgendwie so interessant. Aber die haben sich auch sehr lange unterhalten. Das war sehr spannend, weil es natürlich ein Thema ist für die, weil so ein CubeSat, der hat halt keinen Antrieb und der fällt halt irgendwann wieder runter, aber nicht kontrolliert, dass er nach einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Art wieder weg ist. Aber so viele spannende Leute, die man getroffen hat, mit denen man geredet hat, mit denen man auch jetzt noch es gibt diese Facebook-Gruppe, wo du halt dich noch austauschst, wo jeder immer was reinpostet. Leute, die dann schreiben, oh, ich bin jetzt gerade in Marrakesch wieder angekommen. Und es ist so schade, ich möchte gar nicht meine Sachen auspacken, weil wenn ich auspacke, dann ist es wirklich vorbei. Und ich bin halt schon den zweiten Tag wieder arbeiten. Aber die haben halt noch eine Reise vor sich, die kam von irgendwo ganz anders. Und die Motivation, dann weiter zum Beispiel das Studium, was vielleicht gerade hing, voranzutreiben für die, ist ganz anders. Also es war richtig toll, auch da so viele Leute kennenzulernen. Also war wirklich cool.
Ja, wenn man jetzt gerade, also ohne jetzt, dass ich die Sendung jetzt ins Politische entführen möchte, gar nicht, aber wenn man jetzt so überlegt, dass gerade so Strömungen weltweit zu beobachten sind, sich wieder abzuschotten und wieder so ein bisschen Nationalstaatlichkeit gerade so einen seltsamen Comeback macht, wo man sieht hier, was die Menschheit machen kann, was sie erreichen kann, wenn sie einfach zusammenarbeitet. Man will sich das gar nicht vorstellen, dass das ja zurückgedreht werden könnte. Oder man kann sich das eigentlich auch gar nicht vorstellen, weil hier so hochgradig internationale Gruppen, jetzt zwar hier im ESA-Kontext europäisch, aber dann eben im NASA-Kontext, und also wenn die Weltraumorganisationen dann auch zusammenarbeiten und auch mit den asiatischen, sowas wie die ISS oder so, dann kann man sich das nicht vorstellen, dass wir uns jetzt wieder so einigeln und abschotten und wieder so auf Kontra gehen. Jetzt zum Beispiel hier mit dem UK-Kollegen, da hast du dann auf der einen Seite so einen Brexit und auf der anderen Seite sitzt du hier in Darmstadt und klickt Satelliten ins Weltall. Also
seit 11 Jahren, genau.
Ja, also, krass, schon.
Da merkt man das halt, diese internationalen, es ist halt, natürlich ist der Italiener anders irgendwie und hat eine andere Kindheit und eine andere Geschichte und tickt ganz anders. Aber es sind trotzdem Menschen und man kann hervorragend mit den Kollegen zusammenarbeiten. Das hat er ja auch da in dem Interview kurz gesagt, und du merkst es auch, wie die miteinander zusammenarbeiten. Natürlich machen die Späße, aber ich mache halt über meinen Kollegen, der aus Darmstadt kommt, mache ich auch Scherze, weil das ist ja, also Ist ja eine ganz komische Stadt da unten.
Definitiv.
Ja.
Ja, und dein Fazit jetzt, so nach diesem ganzen Erlebnis?
Ich hätte vielleicht doch was anderes studieren. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, dort mitzuarbeiten und das zu schaffen, dort zu sein. Was mich sehr beeindruckt hat, war die Art, wie sie mit Problemen umgehen. Das hat er, als wir in dem Briefing-Room waren, hat er das sehr detailliert erzählt. Also wenn die starten, der Satellit wird ausgesetzt oder generell ein Satellit ist irgendwo unterwegs und hat ein Problem. Das Erste, was sie tun, ist nichts. Sie machen gar nichts. Sie gucken sich die Daten an, sie speichern die Daten, sie lesen alles, sie empfangen alle Daten, sie zeichnen alles auf. Danach gehen sie rüber, alle, das gesamte Team, also natürlich wahrscheinlich werden ein, zwei Leute noch aufpassen, geht rüber in den Briefing Room. Dort steht das wichtigste technische Tool, was sie haben, ein Whiteboard. Dann schreiben sie alles drauf auf, was sie wissen, alle Informationen, so okay, wir wissen das, wir wissen das, wir wissen das, das und das und das. Dann besprechen sie das, treffen eine Entscheidung, gehen wieder raus und fahren fort, schicken die entsprechenden Signale an den Satelliten. Es ist nicht so, dass ein Chef dann sagt, aber ich weiß, was das Problem ist, wir machen das so und so. Nein, sie entscheiden es gemeinsam, sie gucken erstmal, was passiert ist, sie analysieren das Problem, versuchen möglichst logisch, möglichst emotionslos das zu lösen, entscheiden gemeinsam und dann geht's weiter. Das fand ich total faszinierend.
Ja, cool. Science Fiction hat mir was anderes beigebracht. Also in der Zeit hätten die Klingonen längst alles weggeballert. Aber wahrscheinlich stimmt das alles nicht.
Ich glaube, das ist alles zeitlich gerafft.
Okay,
gut. Ein bisschen.
Dann lasse ich das mal so stehen. Also in Zukunft immer erstmal drüber nachdenken. Das hast du mitgenommen.
Es hilft sicherlich in der einen oder anderen Situation, ja.
Gut. Also die Links werden wir sicherlich alle in den Artikel packen, die wir jetzt so erwähnt haben im Laufe der Zeit. Da gab es ja einiges.
Mhm.
Und ja, cool. Schön, dass du da mitmachen konntest.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, bin auch extrem dankbar, dass ich da dabei sein durfte, dass ich eingeladen worden bin. Und ja, also jeden Tag denkt man immer wieder an etwas, was man da gesehen hat, was man da erlebt hat. Man trägt es mit. Also es ist wirklich so ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
Ja, hoffentlich war es das auch für unsere Hörer, Zuhörer und Zuhörerinnen. Stefans Bericht vom Start des Sentinel-2B-Satelliten bei der ESA in Darmstadt. Und wir danken euch fürs Zuhören. Kommentare könnt ihr auf sneakpod.de gerne zu dieser Sendung abgeben. Stefan hat sicherlich noch genügend Informationen, die ihr aus ihm rausquetschen könnt in den Kommentaren.
Absolut, und ja.
Ja, unsere nächste reguläre Sendung folgt in Kürze. Aber das war ein kleiner Ausflug ins Weltall, das übrigens in Darmstadt beginnt. Wusste ich auch nicht.
Genau. Und jetzt kommt noch ein bisschen Stella, a musical tribute to the space. Tschüss.
Tschüss.